Einen wunderschönen guten Morgen. Yes, ich crash eure Gespräche. Cool, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen in der Gläserkirche Pforzheim. Mein Name ist Timon Fritsch und ich werde euch heute durch diesen Gottesdienst begleiten und werde euch ein bisschen durch diesen Gottesdienst führen. Wir starten jetzt direkt in der Lobpreiszeit rein. Hey, und ich will mit einem coolen Bild anfangen. Wir hatten Anfang von Corona, haben wir in der Jugend Predigten verteilt auf mehrere Leute und verschiedene Leute haben den Input gemacht und ihn in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Und Lisa war eine davon. Und Lisa hat einen coolen Input gemacht, der mich immer wieder ermutigt, im Gottesdienst voll dabei zu sein. Hey, es ging darum, dass wenn man beide Hände nach oben streckt, dass sich die Wirbelsäule aufrichtet. Dass die Wirbelsäule gerade wird und man sich aufrichtet. Hey, und was ein cooles Bild, wenn wir in dieser Lobpreiszeit, wenn wir zu Gott kommen und uns aufrichten wollen. Wenn wir nicht irgendwie nur so halb mitmachen, sondern wenn wir bereit sind, uns auszurichten und aufzurichten auf Gott. Hey, ich fand das Bild so genial. Und ich will euch alle nochmal ermutigen. Hey, wir dürfen mitsingen. Wir dürfen, die Masken müssen aufbleiben, aber wir dürfen voll mitsingen. Wir dürfen Gott anbeten und ihn groß machen. Hey, und egal, was in deiner Woche vielleicht war, hey, ich lade dich ein, dass du es ablegen kannst, dass du es zu Gott bringen kannst und diesen Gottesdienst wirklich nutzen kannst, um näher an sein Herz zu kommen und all die Dinge bei ihm abzuladen. Yes, ich will noch kurz beten. Ich will diesen Gottesdienst und alles, was passiert, einfach in Gottes Hände legen. Und dann starten wir rein mit einer genialen Lobpreiszeit. Papa, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Papa, und ich bete, dass all die Dinge, die uns beschäftigen, all die Dinge, die in unserer Familie sind, im Beruf sind, Herr Jesus, die uns Sorgen machen, die uns zu schaffen machen, Papa. Ich bete, dass wir sie ablegen können bei dir, dass wir uns ausrichten und aufrichten dürfen zu dir hin, Papa, um dich groß zu machen, dich zu anbeten, und deine Herrlichkeit neu zu erkennen in diesem Gottesdienst. Danke, dass du da bist und danke, dass du reden wirst. Amen. Yes, wir starten in Lobpreiszeit und ich würde sagen, wir stehen auf und gehen voll rein mit der Band.
Treue, die mich nie verliert. Sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, wird schwerelos, weil die Freiheit.
Liegt in seinem Namen und sein Blut befreit mich.
Du lebst, meine Sehnsucht ist, dich dir zu
Ich danke dir dafür, dass du unser Herz weit aufmachen darfst, sodass wir uns dazu entscheiden dürfen, um wieder neu in deine Gegenwart hineinzukommen dürfen. Und dass wir erleben, dass dein Wille geschehen darf, dort wo wir persönlich stehen. Und dass du derjenige bist, der vorangeht für uns. Egal wie groß die Hürden vor uns sein mögen. Egal wie groß die Steine sind, an denen wir uns gestoßen haben. Wir dürfen wissen, du gehst mit dem Weg mit uns voran. Und du nimmst uns mit, wenn wir bereit sind, wieder neu unser Herz zu öffnen für dich. Und wenn wir anfangen, dass wir unser Herz aufmachen und du dort in unserem Herz Geschichte schreiben darfst. Mit unserem persönlichen Leben. Ja, Herr, ich danke dir dafür. Amen. Hey, dürft euch kurz hinsetzen. Ich darf Uli begrüßen. Come on, du darfst schon mal vorkommen. Komm, komm, komm. Come on. Woo! Hey, was für eine Ehre, heute dich hier da zu haben. Seid ihr gut hierher gekommen?
Gut, ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber ansonsten gut.
Okay, perfekt. Hey, ich würde gerne noch für Uli beten. Alle, die Uli nicht kennen, Uli war bis vor anderthalb Jahren ungefähr, gell? Du warst hier Pastor für wie viele Jahre?
Fast zehn Jahre,
gell? Hey, mega cool, ich würde gerne noch für ihn beten. Und wir haben vorhin im Lied gesungen, dass dein Herz aufmachen. Und ich hatte so das Bild zu sagen, ja, wir können gerne im Lobpreis sagen, wir machen unser Herz auf und Gott, du kannst reinkommen mit den Emotionen, die Musik ist wunderschön, du berührst uns, ist toll. Aber am Schluss darf das gesprochene Wort etwas sein, was unser Herz berührt, wo wir verändert werden. Hey, und genau das dürfen wir in der Predigt erleben, wenn Uli was spricht, du darfst dein Herz aufmachen und darfst erleben, dass du ein veränderter Mensch bist, wenn du nach Hause gehst. Hey, weil du ein Stückchen mehr von Gottes Liebe in dein Herz hineingelegt bekommen hast. Papa, ich danke dir für Uli, ich danke dir für sein Herz, ich danke dir für das, was du ihm gibst, ich danke dir für die Worte, die er sprechen wird und ich danke dir dafür, dass diese Worte Worte sein dürfen, die uns ermutigen dürfen, genauso Worte, die uns herausfordern werden, mutig zu sein, mutige Schritte im Glauben zu gehen und mit dir unterwegs zu sein. Ja, Herr, ich danke dir dafür in Jesu Namen. Segne du ihn. Amen. Danke.
Ja, hey, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Nach ungefähr ziemlich genau einem Jahr, seitdem wir in Braunschweig wohnen, sind wir mal wieder da und das ist richtig cool. Also, wobei, wenn ich ehrlich sein muss, einem meiner besten Freunde habe ich gesagt, als er mich gefragt hat, na, wie ist es jetzt, nach Pforzheim wieder zu fahren, habe ich gesagt, 50-50. 50% von mir wollen unbedingt hin, 50% wollen unbedingt daheim bleiben. Einfach aus Angst vor den Emotionen so ein bisschen, weil das doch einiges wieder auffühlt. Aber ich freue mich einfach, eure Gesichter zu sehen, freue mich, in diesem Raum zu sein, in dieser Stadt zu sein. Oder man kriegt Pforzheimer aus Pforzheim raus, aber Pforzheim nicht aus dem Pforzheimer irgendwie. Das bleibt, das geht mit dir. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Sache. Und ich möchte mit euch heute über ein ganz grundlegendes Thema reden. Das ist nichts besonders Schwieriges, nichts besonders Neues, aber etwas unglaublich Wichtiges. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Es gibt die sogenannte Holm-Rahe-Stress-Skala. Und da wird so ein bisschen in irgendwie 40 Plätze, gibt es so eine Top 40, was in dir Stress auslöst und alles hat Punkte und dann summierst du das und dann kannst du quasi nachgucken, ob du Stress hast oder nicht. Ja? Ich weiß nicht, wer das von euch braucht. Normalerweise merkt man das, ob man Stress hat oder nicht. Aber ich fand es mal spannend und es war auf jeden Fall so, dass der Umzug, Arbeitswechsel und noch verschiedene andere Dinge, die wir auf jeden Fall jetzt so erlebt haben, in dieser Skala vorkamen und alleine schon eine relativ hohe Punktzahl ergeben. Und genau darüber möchte ich mit euch reden. Wisst ihr, als es in uns angefangen hat zu sprechen und zu reden als Familie, dass wir merken, Gott zieht uns plötzlich jetzt nach fast 10 Jahren woanders hin, da fängt sich an, in dir was zu bewegen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Dich bewegt alles Mögliche, was hinter dir liegt. Du lässt ganz viele Dinge irgendwie Revue passieren. Du denkst darüber nach, was hast du erlebt, was hast du getan, was hat Gott getan, was hast du dir gewünscht, woran hast du geglaubt, was hat sich erfüllt, was hat sich nicht erfüllt. Und dann kommst du in ein neues Setting. Und jetzt mal zugegeben, bis auf unsere geniale Wohnsituation und so, das Gemeindesetting war jetzt auch nicht nur einfach, wo wir hingegangen sind. Und du führst jede Menge schwierige Gespräche. Und du merkst, die Verantwortung ist gewachsen und du merkst, es tun sich sogar noch mehr Möglichkeiten auf, wo du Verantwortung übernehmen kannst und du fragst dich wiederum, bin ich dazu eigentlich in der Lage, kriegt Gott das mit mir hin und alles Mögliche bewegt sich und ich kann euch sagen, es dauert relativ lange, bis du so einigermaßen wieder ins Gleichgewicht kommst und wieder weißt, wer du bist, ja, und all diese grundlegenden Dinge sich wieder geklärt haben, du wieder vernünftig schläfst und all diese Sachen. Aber mir ist ein Gedanke so grundlegend wichtig geworden in dieser Zeit. Immer wenn ich zurückgeschaut habe und gleichzeitig vorausgeschaut habe, Gott, wie wird das jetzt alles werden und was war alles? Dieser eine Gedanke ist es, der mich durchgetragen hat und der mich durchträgt bis heute. Dieser Gedanke, du bist erwählt. Du bist erwählt. Gott hat sich für dich entschieden. Und deswegen ist es erstmal egal, was gewesen ist und was noch sein wird. Wichtig ist, dass der bei mir ist, der sich für mich entschieden hat, dass die Initiative von ihm ausging, dass er mich wollte, dass er mich gesucht hat, dass er mich auserwählt hat. Einige von den Jugendlichen, denke ich, kennen diese Geschichte. Da ist ein Gewitter und der Vater geht nach oben und die Familie hat so eine Galerie da oben mit offenen Fenstern und es sind Blitze und der Vater geht so die Treppe hoch und er beobachtet die 6-jährige Tochter, wie sie jedes Mal, wenn ein Blitz kommt, immer so sich bewegt und so und lächelt und der Vater fragt, was machst du denn da? Und die Tochter sagt, ach, ich glaube einfach, Gott will Fotos von mir machen und deswegen muss ich mich ja ins rechte Bild setzen. Aber diese Haltung, die möchte ich ganz neu in uns wecken heute Morgen, dass Gott sich für uns entschieden hat, dass wir uns so sehen. Wenn ein Gewitter kommt das nächste Mal, dann hab diesen Gedanken, wow, Gott will mich fotografieren, denn Gott liebt mich, denn Gott hat sich für mich entschieden. Ich bin sein geliebtes Kind und das ist etwas ganz, ganz Starkes. Du bist erwählt. Und ich möchte das so am Beispiel von David, ich weiß, da habe ich mal eine Predigtserie hier drüber gemacht, aber irgendwie die Geschichte von David, die wird nie alt. Wenn du noch mit Bibellesen am Anfang bist, dann liest die Geschichte von David, das ist einfach cool und spannend und dann nimmst du auf jeden Fall was mit. Und wir lesen in 1. Samuel 16,1, wo die Story von David beginnt, da lesen wir, Jahwe sagte zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verworfen. Er soll nicht mehr König über Israel sein. Füll dein Horn mit Salböl und mach dich auf den Weg. Ich schicke dich zu Isai von Bethlehem, weil ich mir einen seiner Söhne als König ausgesucht habe. Und weißt du, an diesem Beispiel von David kannst du das so richtig schön sehen, was es bedeutet, erwählt zu sein. Gott hat dich ausgesucht. Gottes Augen sind über diesen Planeten gewandert und sie haben dich gefunden. In Wirklichkeit ist es ja schon längst geschehen, bevor dieser Planeten in Existenz gekommen ist. Von Ewigkeit her hat er dich gesehen, hat er dich gewollt, hat sich eigentlich auf eine doppelt und dreifache Art und Weise für dich entschieden. Er hat sich entschieden für dich in der Schöpfung, da hat er dich ausgesucht, er wollte dich auf diesem Planeten haben. Er hat sich entschieden für dich am Kreuz und da, wo Jesus dir persönlich begegnet hat, ist und er entscheidet sich und hat sich auch entschieden, da, wo er dich berufen hat, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Du bist so oft ausgesucht worden. Du bist niemals rechts und links stehen lassen. Du bist was richtig Besonderes. Du bist eine von den Adressen, die Gott hier ganz besonders wichtig sind in dieser Stadt oder außen herum. Und ich finde es stark, weißt du, wie ernst es Gott nimmt, auch wenn er Menschen auserwählt und wie er sich darin wirklich auch treu bleibt. Das ist einfach unfassbar stark. Schon im Segen Jakobs, ich habe gehört, ihr habt vor kurzem erst darüber eine Predigt gehört, wo Jakob sozusagen über seine Söhne Segen ausspricht. Da sagt er über Juda, dass aus diesem Stamm, aus dieser Nachkommenschaft der König kommen soll. Und jetzt war erstmal eigentlich ein anderer König in Israel am Drücker, König Saul, den Gott auch wollte, aber der Gott irgendwie nicht wollte, den Menschen wichtiger waren als Gott eigentlich. Und dann kommt Gott zurück zu diesem Plan, den er eigentlich schon immer hatte. Und er beruft sich einen König aus dem Stamm Juda. Weißt du, Gott ist seiner Berufung treu. Und das Ganze zieht sich ja noch total durch. Wir sehen, wie David später, 2. Samuel 7, von Gott diese Berufung bekommt, dass immer jemand aus seiner Nachkommenschaft auf seinem Thron sitzen soll. Weißt du, Gott nimmt es unglaublich ernst mit seinen Berufungen. Er nimmt es unglaublich ernst, wenn er Menschen auserwählt. Und wenn du jetzt weißt, dass du auserwählt bist, hey, dann hast du so eine Sicherheit, da hast du so eine Freude. Da kannst du durch Höhen und Tiefen gehen, vielleicht auch durch die andere überhaupt nicht gehen könnten, weil du weißt, Gott ist da. Und manchmal, wenn du von nichts mehr gehalten wirst und dich überhaupt nicht mehr halten kannst, da spürst du, dass der dich auserwählt hat, dich immer noch festhält. Und in diesem ersten Punkt, Gott hat dich ausgesucht, das ist mein erster Gedanke, er hat dich ausgesucht, er hat sich für dich entschieden, möchte ich noch lesen aus 1. Samuel 16, den Vers 7, den wir viele von uns wahrscheinlich sehr gut kennen. Und wenn du frisch dabei bist oder im Livestream auch zuguckst und noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist, ist das so ein Bibelvers, den darfst du direkt in dein Herz auch aufnehmen. Da heißt es aber, Jahwe sagte zu Samuel, nämlich als Samuel so auf die älteren Brüder von David schielt und so begeistert von denen ist, weil die so stark aussehen und irgendwie, so wie richtige Könige, da sagt Gott, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Dein Gott urteilt nicht wie Menschen. Der Mensch sieht nur auf das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz an. Und das möchte ich dir so sagen, wenn du weißt, dass du erwählt bist, dann darfst du als nächstes wissen, dass das, was Gott von dir möchte, nicht das ist, was du tust, sondern das, was du bist, das, was in deinem Persönlichkeitszentrum abgeht. Und das ist dein Herz. Und dafür interessiert sich Gott. Und das ist die Grundlage auch dafür, dass er mit dir was tun kann in dieser Welt, dass dein Herz bei ihm ist. Und das war der große Unterschied zwischen Saul und David, dass Davids Herz bei Gott war und auch bei ihm blieb. Hey, David hat natürlich zwischendurch sich auch von Gott entfernt und er hat richtig kräftig Mist gebaut, aber er kam immer wieder zurück zu Gott und er wollte mehr als alles andere Gott gefallen. Ich möchte das hier kurz lesen aus Psalm 51, als David hat Ehebruch begangen und er wird von Gott darauf angesprochen. Und dann ist es so schön zu sehen, wie David betet und er sagt ab Vers 11 in Psalm 51, habe ich jetzt nicht auf der Folie, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. David hatte immer diese Sehnsucht, dass es in seinem Herzen stimmte, seinem Gott gegenüber. Und das sollte auch deine erste Sehnsucht sein. Und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Hey, Gott ist dein Herz immer das Wichtigste. Und David hat es gewusst und er sagt in diesem Moment auch, Herr, gib mir ein neues Herz und nimm deine Gegenwart nicht von mir. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir haben oft so viele Träume, so viele Wünsche, so viele Dinge, die wir tun möchten, die wir haben möchten, wo wir Gottes Unterstützung suchen. Wo ist diese Sehnsucht in uns? Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Herr, schenk mir ein neues Herz. Lass mein Herz bei dir sein. Ich war gestern hier spazieren in der Nähe, der gute alte Weg bei hier unter Reichenbach beim Sägewerk, da kann man gut spazieren gehen. Ist ein bisschen zugewachsen, seit wieder nicht mehr laufen, habe ich das Gefühl. Aber ich hab mir den Weg gebahnt und mir war das so ein wichtiges Bedürfnis, so vor Gott echt wieder ja, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, egal was ich alles erlebe und was alles vor mir liegt, ich will, dass mein Herz dich liebt. Ich will, dass deine Sehnsucht und deine Leidenschaft zu dir in meinem Herz da ist und immer größer wird. Und ich habe Buße getan für Unglauben, für Zweifel, für alle möglichen anderen Dinge und habe gesagt, Herr, lass mich jemand sein, der in Liebe zu dir brennt mein ganzes Leben lang bis zum Schluss. Und da möchte ich dich auch ermutigen, kümmere dich nicht zuerst immer um die äußeren Dinge. Das, was Gott braucht, das, was du brauchst, ist, dass du erwählt bist. Was Gott braucht, ist dein Herz. Und alles andere kann er sehr wohl dazugeben. Da ist er absolut in der Lage dazu. Zweiter Gedanke, Gott hat dich gesalbt. Wieder in 1. Samuel 16, Vers 13. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreise seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Eigentlich im Hebräischen, er blieb zunehmend auf ihm, er nahm ständig zu. Samuel kehrte dann nach Rama zurück. Wow, Gott gebraucht Samuel hier in diesem Moment, um David zum König zu salben. Aber eigentlich passiert in der unsichtbaren Welt etwas viel Wesentlicheres. Es ist nämlich nicht in erster Linie Daniel, der die wirkliche Salbung dem David gibt, sondern es ist Gott selbst, der vom Himmel her dieses Öl des Heiligen Geistes, wie es auch mal im Neuen Testament heißt, über David ausgießt. Und das ist das, was er wirklich brauchte. Und das ist so wichtig. Weißt du, wenn wir erwählt sind, dann dürfen wir im nächsten Schritt auch wissen, wenn schon unser Anfang mit Gott von ihm selbst abhing, dann hängen auch die weiteren Schritte von Gott ab und dann hängen auch meine Begabung für meine Berufung und dass ich durchkomme mit all den Sachen. Weißt du, Gott will dich ja begaben, nicht nur für deinen Dienst in der Gemeinde, sondern für deine Stellung in der Familie und für deinen Job und für deinen Umgang mit deinen Freunden. Er will dich für all das begaben und es ist Gott selbst, der das tut. Er salbt, er rüstet aus, er befähigt. Und das ist, was das Neue Testament so klar macht. Der Heilige Geist und diese Ausrüstung des Heiligen Geistes ist für jeden von uns da. Gott selbst, seine eigene Gegenwart. Und wir merken genau dann im weiteren Verlauf von Davids Leben, es ist genau diese Sache, dass Gott ihn erwählt und dass Gott ihn ausrüstet mit seinem Geist, die David klug macht, die David mutig macht, die ihn befähigt für alles, was er als zukünftiger König glaubt. Weißt du, das ist mir auch so wichtig. Was wirklich zählt, ist nicht, wie Menschen auf unsere Erwählung reagieren, sondern was wirklich zählt, ist, dass Gott sie vom Himmel her besiegelt. Und weißt du, ich habe immer wieder Situationen erlebt, wo Menschen meine Berufung nicht gesehen haben oder abgelehnt haben oder wo ich manchmal gefühlt so der letzte Wagen am Zug war, den dann überhaupt Menschen bemerkt haben, dass Gott vielleicht auch einen Plan mit diesem Waggon hat, da ganz am Ende und so. Aber soll ich dir was sagen? Gott hat mich niemals übersehen und er hat sein Ding in mir gemacht, in meinem Herzen. Ich habe schon gepredigt, das habe ich ja immer gesagt, bevor ich jemals auf die Idee kam, irgendwo in der Gemeinde zu predigen, habe ich meinen Hund angepredigt und all diese Sachen. Gott tut was in uns. Das ist doch das absolut Erstaunliche und das absolut Wichtige. Und wir sehen dann, wie Gott am Ende auch mit David ist. Und was ich so stark finde, wir merken eben, es liegt an dieser Ausrüstung Gottes. Es heißt in dem einen Vers, den wir gerade gelesen haben, 1. Samuel 16, 13, der Geist Gottes kam über David und verließ ihn nicht mehr. Und dann heißt es im nächsten Vers, von Saul jedoch, 1. Samuel 16, 14, wiecht der Geist Jahwes und ein böser Geist, den Jahwe geschickt hatte, darüber werde ich jetzt nicht reden, begann ihn zu ängstigen. Erstaunlich, weißt du, rein äußerlich hatte sich weder für David noch für Saul mit der Salbung von David irgendwas geändert. David war noch nicht offiziell der König, David war noch kein Heerführer, David hatte noch keine Menschen, die ihm irgendwie nachgefolgt sind, er hatte keine Armee, irgendwas. Er wurde noch nicht von irgendwelchen anderen Leuten auf eine besondere Art und Weise gesehen. Du merkst später bei der Geschichte von David und Goliath eher, dass seine Brüder ziemlich aggro auf ihn waren, weil sie ihn für einen arroganten kleinen Schnösel gehalten haben, der sich nur in den Vordergrund drängen wollte. Aber unsichtbar war das Entscheidende schon da. Er war schon in den Augen Gottes der König. Und Gott ist nicht nur der Könige einsetzt, er ist auch derjenige, der Könige absetzt. Das gilt bis heute. Deswegen bin ich auch entspannter, als manche Christen im Wahlkampf in den USA waren, weil ich weiß, dass Gott am Ende doch unter Kontrolle ist, egal ob der Präsident Trump heißt oder Biden und egal wie unser zukünftiger Bundeskanzler oder unsere zukünftige Bundeskanzlerin heißt, weil Gott ist in Kontrolle und er regelt am Ende die Dinge. Aber erstaunlich, oder? Für Saul hat sich auch äußerlich nichts geändert. Der saß immer noch in seinem Palast, der hatte immer noch seine Armee, der hatte immer noch das Ansehen des Königs. Aber das Wesentliche, was ihn ausgemacht hat in Wirklichkeit als König, Gottes Geist und Gottes Gegenwart war nicht mehr da. Und deswegen fing es schon an, mit ihm bergab zu gehen. Und es fing an, in dem Moment, wo Gottes Geist nicht da ist, fing es an, dass andere Mächte auch Platz hatten. Und ich glaube letztlich, dass das auch die Vorstellung ist, die dahinter steckt, wenn es heißt, dass Jahwe einen bösen Geist schickte, dass Gott selbst im Saul einen bösen Geist schickte. Das ist einfach so. In dem Moment hat nämlich Gott die Freigabe wieder über Sauls Leben erteilt, weil Saul sich im Grunde selber aus Gottes Händen gerissen hatte und hat gesagt, gut, dann nehme ich meinen Schutz, nehme ich meine Ausrüstung, nehme ich meine Salbung von dir. Und in dem Moment war die Bahn frei für den Satan. Und das zeigt uns, worauf es ankommt, auf diese Salbung. Und wir merken, wie das auch in dieser Geschichte David und Goliath sich schon direkt so auswirkt. Auf dem einen war der Geist und auf dem anderen nicht. Auf dem König qua Institution sozusagen, auf Saul, da war der Geist nicht mehr. Und er kann nicht wie ein König sich verhalten in diesem Moment. Er hat dieselbe Panik vor diesem Riesen wie seine Männer. Er weiß nicht, was er tun, was er sagen soll. Jeden Tag hört er, wie dieser Riese ihn und die Armee und Gott beschimpft. Aber er ist nicht handlungsfähig. Und David kommt nur, um Brot und Käse vorbeizubringen. Aber er hört das und in ihm lebt der Geist Gottes und er sagt sich, alter Schwede. Die Salbung in ihm steht auf und sagt, ey, dieser Unbeschnittene, dieser Heide, dieser Typ, der Gott lästert, irgendwer muss dem einen Kopf kürzer machen. Hat er ja auch dann, ne? Und du merkst, da ist in ihm, er ist noch nicht der König offiziell, aber er ist schon Gottes König. Der Geist Gottes ist schon da und deswegen kann er wie ein König handeln. Ohne Rüstung, mit einem Stab und 5 Steinen geht er auf diesen Riesen zu und er weiß, mein Freund, du wirst heute fallen. Du wirst heute fallen. Und es juckt ihn nicht, ob der Saul ihn als König gesehen hat, ob sein großer Bruder ihn als König gesehen hat oder ob dieser Goliath ihn als König oder als Hund gesehen hat. Er weiß, Gott ist mit mir, so let's go. Und das Gleiche zieht sich später auch durch, 1. Samuel 18, 1. David zog für Saul in den Kampf und hatte bei allem, was dieser ihm auftrug, Erfolg. Saul setzte ihn an die Spitze seiner Truppen. Beim ganzen Volk war David beliebt, auch bei den Dienern Sauls. Und dann in 1. Samuel 18, 12, da begann Saul sich vor David zu fürchten, weil Jahwe auf dessen Seite stand, ihn aber hatte er verlassen. Wow. Und wir sehen das auch später. Saul, da in Momenten, wo es irgendwie um alles ging und wo irgendwelche Konflikte und Kriege aufkamen, er hat noch geredet wie so ein frommer Mann. Er hat noch geredet, wie wenn er der König wäre. Er hat auch von Gott geredet, aber du merkst, da war nichts mehr dahinter. Hinter seinen frommen Worten waren keine göttlichen Gedanken mehr und deswegen konnte er im Grunde nichts tun. Und David war schon der König, auch in dem Moment, wo er eigentlich noch nichts hatte. Das ist mein dritter Punkt. Der lautet, Gott hat genug für dich. Ich weiß gar nicht, ob meine PowerPoint so stimmt. Ich habe die gestern Abend spät gemacht. Ich wollte gerade sagen, es floss viel Wein im Hause Bischof, aber das stimmt gar nicht. Nein, wir waren völlig enthaltsam und gut drauf, haben nur Wasser getrunken, oder? Und uns gut unterhalten. Aber Gott hat genug für dich. In 1. Samuel 22 ist eine erstaunliche Geschichte. Mittlerweile ist Saul total aggro auf David. Er will nichts mehr von diesem Kerl wissen. Er fühlt sich bedroht von ihm. Er merkt, Gott ist mit ihm. Mit mir ist er nicht mehr. Er will ihn töten. Er wird ihm später seine Frau wegnehmen, seine eigene Tochter, die er ihm gegeben hat. All diese Dinge. Und David muss fliehen. Und das fragst du dich, hey, wo ist jetzt meine Salbung in diesem Moment vielleicht? Wo ist Gott, der mit mir ist? Wo ist jetzt mein Königtum? Irgendwo hier in der Wüste, in diesem bekloppten Höhlensystem. In der judäischen Wüste. Was soll ich hier? Hier wollte ich nie hin. Das mit dem König habe ich mir echt anders vorgestellt. Aber dann lesen wir mal 1. Samuel 22, Abvers 1. David floh aus Gad in eine Höhle bei Adulam. Schicker Palast, oder? So eine Höhle. Als seine Brüder und seine ganze Sippe davon hörten, kamen sie dort zu ihm hin. Das war wahrscheinlich nicht nur Solidarität, sondern weil die gedacht haben, naja, wenn Saul unseren Bruder nicht kriegt oder unseren Sohn nicht kriegt, dann holt er sich vielleicht uns. Also wir hauen besser auch mal in die Wüste ab. Ja? Bald scharten sich noch andere um ihn. Und jetzt kommt's, das ist die Beschreibung der Gemeinde, die du als Pastor deine Traumgemeinde nennen könntest. Menschen, die bedrängt, verschuldet oder verbittert waren. Und er wurde ihr Anführer. Hammer, oder? Das ist so wie im Alten Testament, dieser König von den Pflanzen, der dann die Disteln und so weiter verwalten darf. Naja, von dort aus ging David nach Mizpe in Moab und bat den König der Moabiter, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen. Ich weiß, dass Gott mit mir vorhat. Auch bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat. So brachte er beide zum König von Moab, Klammer auf, Fun Fact, David hatte ja moabitische Vorfahren, die ganze Geschichte von Ruth und so weiter, ne, hat seine Familie eine Zeit lang mal gelebt, deswegen gab es da wahrscheinlich noch Verbindungen, das nur so nebenher. Aber dann heißt es weiter, solange David auf der Bergfestung war, in Klammern, das waren einfach nur Höhlen, blieben sie am Königshof, die Eltern. Dann sagte der Prophet Gad zu David, bleib nicht auf der Bergfestung, kehr ins Land Juda zurück. Da zog David in den Wald von Hered. Okay, Höhle von Adulam, Wald von Hered. Mizpe in Moab, was willst du von mir, denkst du dir jetzt vielleicht in diesem Moment? Lass es mich dir sagen. In diesem Moment hatte David äußerlich alles verloren, aber die Salbung Gottes war noch da. Das Entscheidende war noch da. Er hatte keinen Palast, er hatte keine Armee mehr. Er ist von seinem menschlichen König ausgestoßen und verfolgt worden, aber er hatte noch eine Heimat in der Wüste und eine Armee der Ausgestoßenen von seinem himmlischen König, der ihn immer noch wiederum als König sah. Und das finde ich so krass, ja. Auch hatte David, der war auf seiner Flucht noch bei seinem Lieblingspriester vorbeigekommen, und die hat Saul auch getötet, weil die mit ihm irgendwie sich verbündet hatten. Aber selbst das hat David noch in der Wüste. Er hat noch einen Propheten in seinen eigenen Reihen. Und er hat keine Armee, aber er hat 400 Ausgestoßene, so ein bisschen wie Robin Hood im Sherwood Forest. Und das wird seine neue Armee. Und das finde ich so krass. Also David hat äußerlich alles verloren. Aber die Bibel drückt es so aus, er hat noch seine Bergfestung. Das war ein Höhlensystem, da war keine Festung. Ja, aber man hat es halt so genannt. Ne? Er hat eine Bergfestung, er hat eine Armee gehabt von wilden, verrückten Gestalten und er hatte sogar noch geistlichen Beistand. Wir sehen später, dass dieser Gad, dieser Prophet, der hier auftritt, David wohl begleitet hat auf all seinen Streifzügen und so weiter. Der hat sich um ihn gekümmert. Und diese abgerissenen Gestalten, die sich jetzt um ihn gesammelt hatten, weil sie vielleicht auch alle ein Problem mit Saul hatten, weil sie vielleicht auch irgendwie mit dem Königshaus auf Kriegsfuß standen, weil sie irgendwie vernachlässigt waren oder was auch immer, diese verrückten Typen, wisst ihr, wo die später wieder auftauchen, nämlich im zweiten Buch Samuel, Kapitel 23, wird von den Helden Davids berichtet. Und ein gewisser Teil jedenfalls von diesen Helden sind genau diese Leute, die damals in der Wüste zu David gestoßen sind. Und das möchte ich dir sagen, die Grundlage ist, dass wir erwählt sind und dass wir gesalbt sind. Und glaub mal, Gott kann seine Erwählten und seine Gesalbten auch versorgen. Das ist nicht immer so cool, wie wir uns das vorstellen. Das ist nicht immer so auf Rosen gebettet und mit dem Pool vor der Haustür und irgendwie dein Spa im Keller oder keine Ahnung und dein Fitnessraum oder so. Aber Gott sorgt für dich und Gott gibt dir auch immer wieder mehr als genug. Und Gott ist auch in der Lage, irgendwie auch dich emotional durch solche Zeiten zu begleiten. Und wir merken, David hat auch in solchen Zeiten Lobpreislieder geschrieben, Lieder zu Gottes Ehre. Gott ist in der Lage, auch in schweren Zeiten unser geistliches Leben zu erhalten oder dann, wenn es niedergedrückt ist, es wieder zu erwecken. Und das ist so schön und so gut zu wissen. Gott ist stark genug. David hatte seine Festung, David hatte seine Armee, David hatte seinen Propheten, David hatte seine Helden, auch wenn die noch nicht als solche bekannt waren. Männer, die später Riesen besiegt, Löwen getötet und Armeen aufgehalten haben. Gott hatte ihn versorgt. Und ich will dir was sagen, noch an dieser Stelle, weißt du, lieber Gottes Gesalbter in der Wüste als der von Gott Verlassene in einem Palast. Oder? Lieber Gottes Gesalbter in der Wüste als der von Gott Verlassene in Palästen. Und lass uns nicht neidisch sein auf die Menschen um uns herum, denen es vielleicht besser geht als uns, die reicher sind als uns, wo wir das Gefühl haben, Alter, die haben so Bock auf Sünde und die haben so Bock, Gottes Pläne in den Wind zu schießen und zu machen, was sie wollen. Und denen geht es so top, ey, die sind gesund, die sind reich, die sind anerkannt und so weiter. Hey, das sind arme Würste in Wirklichkeit. Lieber, lieber Gottesgesalbter in der Wüste, als der von Gott Verlassene in irgendwelchen Palästen. Und wenn dir Gott beides schenkt, dann herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber das kann ich dir nicht versprechen. Was nimmst du jetzt mit? Jetzt wird es noch kurz ein bisschen persönlich. Ich möchte eigentlich, dass du einen Gedanken mitnimmst. Erstens, Gott steht zu seinen Auserwählten. Wenn Gott sich für dich entscheidet, bleibt er an dir dran. Der Einzige, der sich aus Gottes Hand reißen kann, bist du. Der Einzige, der in Römer 8 nicht aufgezählt wird, das bist du. Und auch das geht nicht so leicht. Gott wird alles versuchen, Gott wird kämpfen, Jahrzehnte an dir dran sein. Und ich kenne Menschen, die sind auch nach Jahrzehnten wieder zurückgekommen zum Glauben und so weiter. Aber ja, es gibt auch die Möglichkeit, sich so gegen Gott zu verhärten, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr zurückkommt. Aber Gott steht zu deinen Auserwählten. Und jetzt möchte ich einen Übertrag machen. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch stehst zu Gottes Auserwählten. Weil es ist so wichtig zu verstehen, wenn du auserwählt bist von Gott, dann sind es andere auch. Wenn du eingesetzt bist von Gott für bestimmte Dinge, dann sind es andere auch. Und wenn du auch wertgeschätzt werden willst als der Auserwählte von Menschen, dann fang du an, auch das wertzuschätzen, was Gott auserwählt und was er gesetzt hat. Und das finde ich so wichtig. Ich will dir ein paar Dinge nochmal sagen. Ja, einmal sehen wir ja, was Gott zu David sagt, eben was ich vorhin schon angesprochen habe, 2. Samuel 7, 16. Ja? Dein Thron steht fest auf ewig. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer Bestand haben. Und Gott ist dieser Verheißung treu. Deswegen ist Jesus, der Messias, der gesalbte König Gottes aus dem Hause Davids. Aus keinem anderen Haus. Es war nicht möglich, dass der Messias aus einem anderen Haus kommen konnte. Denn Gott hatte gesetzt, Gott hatte auserwählt. Und jetzt kannst du das gut finden oder nicht, kannst sagen, warum allein durch diesen Jesus, warum allein durch den soll ich zu Gott irgendwie finden, was ist mit den anderen Religionen und so weiter. Ich kann dir sagen, ich könnte es jetzt nett formulieren, aber ich sage es mal ein bisschen böse, es juckt Gott nicht, was mit den anderen Religionen ist. Gesetzt hat er einen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist Jesus Christus. Und du kannst gut finden, was du willst oder dagegen sein oder irgendwas. Das wird deine Meinung nicht ändern. Aber weißt du, genau derselbe Gott hat sich auch für dich entschieden und für mich. Deswegen ist das so wichtig und deswegen dürfen wir das auch annehmen. Aber so ist es zum Beispiel auch mit anderen Setzungen Gottes. In Galater 3, 7 bis 9 heißt es, begreif doch, die aus dem Glauben leben, sind wessen Kinder? Gottes Kinder, ja, hättet ihr wohl gerne. Sind Abrahams Kinder. Ja, natürlich sind wir Gottes Kinder, aber wie? Indem wir Abrahams Kinder sind. Und das ist auch eine Sache, die man verstehen muss. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte deshalb Abraham schon im Voraus die gute Nachricht. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und jetzt kommt's, Folgendes, das ist jetzt für dich und für mich. Folglich werden die Glaubenden, das sind wir, die schon mit Jesus unterwegs sind, zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Gott hat sich entschieden. Gott hat gesetzt, Gott hat erwählt. Abraham hat er gesagt, durch dich will ich die ganze Welt segnen. Alle Nationen sollen in dir gesegnet werden. Aus deinem Samen soll das Heil kommen letztlich für alle Völker und Nationen. Und das ist für uns von Bedeutung. Und dann heißt es in Galater 3, Vers 14 noch, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, dieser Segen durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Erstaunlich, was hier gesagt wird, oder? Wir werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet, nicht ohne ihn. Und der Segen Abrahams, genau dieser Segen, kommt durch Jesus Christus zu uns. Jesus Christus ist letztlich dieser Segen, ist das Ja und das Amen zu allen Verheißungen Gottes. Aber immer noch ist es der Segen Abrahams, weil Gott sich für Abraham entschieden hat. Ich finde das so stark. In Jesaja spricht Gott mal zu seinem Volk und er erinnert sie und er fängt an, damals habe ich gesagt, zu meinem Freund Abraham. Hey, Jahrhunderte war Abraham, naja, tot oder wirklich lebendig, wie auch immer du das jetzt sehen willst. Ne? Aber er war nicht mehr auf dieser Erde. Aber Gott sagt, mein Freund Abraham, weil das ist der, für den ich mich entschieden habe. Ich habe mir eine neue Gewohnheit gesucht im Moment und gehe jeden Montag in verschiedene Städte und Orte um Braunschweig, manchmal auch Braunschweig selber, und versuche auch Gott zu fragen, Gott, wo möchtest du dein Reich noch bauen? Ich möchte irgendwie Teil davon auch sein, mittlerweile mit 37, dass Gottes Reich auch ausgebreitet wird, über Gemeindegrenzen hinweg. Ja? Dass Gemeinden gegründet werden, dass vielleicht ältere Gemeinden erneuert werden, was auch immer. Und ich bin am Beten und ich bin an einem Tag in einer Stadt und ich will so beten und Gott fragen, Gott, was hast du eigentlich mit mir hier vor? Hast du vielleicht hier einen Plan, dass wir als Braunschweiger hier was machen und so weiter? Und plötzlich sagt Gott zu mir, ich will mit dir über den Segen Abrahams reden. Und ich denke mir, deswegen bin ich eigentlich nicht da. Aber es ist erstaunlich. Ne? Und wer mich kennt, also ich bin jetzt nicht so diese Gattung von Leuten, die man Israel-Freaks nennt in der Gemeinde, aber ich bete regelmäßig für Israel. Wir haben uns vorgenommen, meine Frau und ich, auch sobald es wieder coronamäßig möglich ist, mit so Freunden, die wir jetzt in Braunschweig haben, die da jährlich sind, auch mal wirklich hinzufliegen und dort zu sein, uns das alles mal auch anzugucken, auf uns wirken zu lassen. Und mir war schon immer bewusst, auch die Berufung, die auf dem Volk Israels liegt, und bestimmte Dinge waren mir klar und sind mir klar, andere Dinge sind mir nicht klar. Und ich habe bestimmt in vielen Punkten andere Positionen als du oder irgendwer anders und so. Darum geht es mir gar nicht. Aber Gott spricht mich in diesem Moment an und sagt, Öli, das, was du durch den Heiligen Geist in deinem Leben hast, das, was du durch Jesus in deinem Leben hast, das ist dieser Segen Abraham. Und ich will von dir, dass du das anerkennst, wie du das noch nie anerkannt hast. Dass du jetzt vor mir Buße tust, dass du das eigentlich oftmals durch dein Leben, durch dein Denken verleugnet hast, wie wenn es vor dir gar nichts gegeben hätte, wie wenn es diese ganze Linie Gottes von der Erwählung Abrahams angefangen, durch die ganzen Propheten bis zu Jesus hin, wie wenn es das gar nicht geben würde. Und das war mir immer klar, ich kenne diese Geschichten, solange ich denken kann und so weiter. Ich habe keinen Sonntag verpasst, hätte ich fast gesagt. Also jedenfalls kann man die wahrscheinlich an einer Hand abzählen in meinem ganzen Leben, ja. Aber trotzdem, Gott ermutigt mich dazu und ich merke, wie ich dann ins Gebet reinkomme und erstmal das ablege und Buße tue und dann Gott sage, Herr, ich öffne mich für den Segen, der durch Abraham in Jesus zu mir fließt, Herr, im Bereich meiner Finanzen, im Bereich meines Körpers, im Bereich meines Dienstes, im Bereich meiner Familie, über meine Kinder und so weiter. Ich öffne mich einfach dafür und ich merke, das ist, was Gott einfach tun will. Versteht ihr? Und ich stehe jetzt hier nicht für irgendeine bestimmte Theologie über Israel. Das ist gar nicht wichtig. Aber dass wir Gottes Setzungen anerkennen und wertschätzen und auch verstehen, dass Gottes Handeln auf dieser Erde nicht mit uns anfängt und auch nicht mit uns aufhört. Und dass wir auch nicht die Einzigen sind, die es braucht. Und das gilt auch für so viele andere Themen. Weißt du, in den letzten anderthalb Jahren habe ich eigentlich keinen vernünftigen Urlaub gemacht und die Sache mit dem Sabbat habe ich eigentlich echt ein bisschen ignoriert. Man hat ja so viel zu tun, man muss immer noch was machen im Haus und im Garten und die Nachbarn und das Unkraut und so weiter, oder? Und du kannst ja auch nicht jedes Mal mit Gift alles totspritzen, das finden die Leute dann auch nicht gut, ne? Also musst du es manchmal auch manuell beseitigen so oder halt in der Dunkelheit, ne? Langsam weiß ich, was das heißt. Gott kommt in der Kühle des Abends, hat er auch Unkraut beseitigt. Ich weiß es nicht, aber zumindest bei Adam und Eva hat er Unkraut beseitigt dann. Aber ich habe den Sabbat ganz schön ignoriert. Und ich kann euch sagen, das war nicht gut für mich. Und ich habe echt auch gesagt, Gott, das darf so nicht weitergehen. Das ist auch eine Setzung Gottes, dass du einen Tag brauchst, es sollte immer derselbe Tag sein in der Woche, wo du wirklich ruhst, du dir Zeit nimmst für die Begegnung mit anderen Christen, für die Begegnung mit Gott und auch um das Leben zu genießen. Ey, die Juden können das Leben genießen, die sehen so richtig ganzheitlich die Welt, alles gehört für die dazu. Das ist was man echt lernen können, Essen, Trinken, Liebe, unter Verheirateten natürlich und so weiter. Das sind die total offen und begeistert und Gott hat das gesetzt. Lass uns das nicht ignorieren, sonst verlieren wir hier auch einen gewissen Segen. Bis dahin war es nicht schwer, oder? Aber was ist zum Beispiel mit 1. Korinther 12, 28? Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Und Paulus sagt in 2. Timotheus 1, Vers 11, ich bin eingesetzt als Prediger, Apostel und Lehrer. Und Paulus sagt zu den Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, 28, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist als Leiter eingesetzt hat, damit ihr treue Hirten der Gemeinde Gottes seid. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Auch das möchte ich euch so ans Herz legen. Leitertypen sind ja nicht immer einfach. Also ich glaube auch nicht. Also ich meine, ich weiß, dass so in der letzten Zeit auch Leute wegen mir ausgetreten sind, aus Gemeinden und so weiter, aber man kann sich wunderbar an Leitern reiben, man kann wunderbar unzufrieden sein, da kann sich was ergeben, das kann dich richtig unglücklich machen. So eine Haltung, dass du Dinge schwierig findest. Und manchmal fangen solche Sachen an, dass man Veränderungen erlebt, nicht mehr mitkommt, sagt, Gott, warum muss das alles so sein? Früher war alles anders und so weiter. Dieser Punkt ist ein, den ich immer wieder antreffe in vielen Gemeinden. Früher, 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 früher. Und man übersieht gar nicht, dass Gott heute auch noch einsetzt und heute auch noch Menschen gebrauchen will. Und er erwartet von dir und mir, dass wir auch uns einordnen und unterordnen und auch diesen Segen in unser Leben reinholen, indem wir diese Menschen ehren. Und das ist nicht nur Ehren im Gebet oder Ehren mit dem Mund, sondern es ist auch Ehren, indem man folgt. Mit das Anstrengendste als Leiter empfinde ich, du schlägst was vor, du sagst was, du hast gebetet über Dinge, du hast auch eine Sicht von Gott bekommen, wo die Gemeinde einfach hingehen soll und dann breitest du es aus und Menschen sagen einfach, nö, sehe ich anders, finde ich Quatsch, warum auch immer und so weiter. Ne? Fang an, und also diese Haltung, die möchte ich mir echt abgewöhnen. Ich weiß, dass ich früher auch so war. Aber ich glaube, dass das Gott nicht segnet. Und ich möchte euch dazu ermutigen, auch den Leitern, die Gott eingesetzt hat und die nicht perfekt sind und die auch, ja, wenn es 2 oder 3 Zeugen gibt gegen irgendwas, was die getan haben, auch Rechenschaft geben müssen für das, was sie tun und so weiter. Aber ich möchte mal diese innere Haltung ansprechen und auch nicht nur Ja sagen, sondern auch Ja tun, Leitern gegenüber. Das ist mir unglaublich wichtig. Und ich sage das nicht nur aus der Position des Leiters. Ja, das ist, was mich auch manchmal wirklich echt gestört hat und es einem unnötig schwer gemacht hat, glaube ich, als Leiter, um einem manchmal auch so ein bisschen die Freude rauben kann, wobei ich weiß, das ist halt der Job, das gehört dazu. Aber ich sage es auch als jemand, der selber unter Leiterschaft steht. Und Johannes als mein Leiter im Ekklesia-Vorstand ist auch nicht immer einfach. Und ich sehe manchmal Dinge auch ganz anders als er, wirklich. Auch vom Wort Gottes her und so. Und das ist, unter 4 Augen sage ich ihm das auch, wo ich unterschiedlicher Meinung bin. Er lässt das auch absolut zu und so weiter. Er ist echt ein Hammerleiter. Aber ich sage euch, ich weiß von Gott, dass er gesetzt ist. Und dass er auch begabt ist und dass er auch gesalbt ist. Und ich weiß, dass ich das, was er tun kann, auch nicht tun kann. Jedenfalls nicht im Moment. Vielleicht irgendwann. Aber ich sage euch, die Voraussetzung dafür wird sein, dass ich ihn jetzt auch anerkenne und ehre als Leiter. Und da möchte ich euch ermutigen, das auch zu tun. Sind sie älter als ihr, jünger als ihr, anders als ihr? Bauen sie anders Gemeinde, als ihr es vorstellt? Ich glaube, dass es wichtig ist für uns und dass auch Segen Gottes daraus fließt, weil Gott derjenige ist, der setzt. Okay, Amen. Reicht für heute wirklich. Ich will einfach noch kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du erwählst und dass du einsetzt und dass du dich hinter Menschen auch stellst, Herr. Und dass du manchmal auch sagst, hey, diese Menschen habe ich dir gegeben zum Fallen und zum Aufstehen. Du kannst gegen sie anrennen, dann wirst du fallen. Du kannst dich an ihnen stützen, dann wird dein Leben stärker und du wirst stabiler. Herr, und wir beten, dass wir die richtige Entscheidung treffen, Herr. Herr, wir wollen das ehren, was du in Abraham angefangen hast, Herr, und bis heute auch in Israel tust. Und wir danken dir auch für die spezielle Berufung, die das Volk immer noch hat, Herr, dass du auch einmal wirklich diese Welt noch in einem ganz besonderen Maß segnen wirst durch dieses Volk, Herr. Herr, wir wollen das wirklich annehmen für unser eigenes Leben, Herr, und sagen danke, dass der Segen Abrahams durch Jesus zu uns fließt, Herr. Dass die Verheißungen Abrahams in unserem Leben wahr werden. Dass wir gesegnet sind, Herr, mit Abraham, mit Israel, mit Jesus in dir, Herr. Dass wir verbunden sind, eine geistliche Gemeinschaft mit hineingenommen worden. Dass wirklich die Wurzeln uns ernähren und stark machen dürfen, Herr. Dazu wollen wir Ja sagen und wollen deinen Segen darüber annehmen. Herr, wir wollen Ja sagen zu deinem Sabbat, der uns stark machen möchte. Wir wollen Ja sagen, Herr, zu den Leitern, die du uns gegeben hast, Herr. Herr, wir wollen Ja sagen zu den Setzungen, auch in der Familie, wo du den Mann zum Haupt gesetzt hast, Herr Jesus. Auch als Leiter, der in Verantwortung, Herr, und in Liebe der Familie und auch der eigenen Frau dienen darf. Herr, all diese Setzungen, wir wollen sie annehmen. Wir wollen nicht darauf schauen, ob das in der Gesellschaft modern ist oder nicht, sondern wir wollen dich ernst nehmen, weil du wirst diese Dinge nicht revidieren. Du wirst sie nicht verändern. Du hast dich entschieden. Du bleibst dir treu über Generationen, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Herr, und wir wollen von dem profitieren, weil du gut bist, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Größer als Tod und Gewalt.
kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer.
Papa, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dafür, dass du gesprochen hast durch Öli zu uns, Jesus. Danke für diese Predigt und für diese Zeit des Lobpreises, wo wir auftanken durften. Amen. Yes, wir hatten eine Powerwoche und zwar mit Geburtstagen. Ein Geburtstag nach dem anderen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Aber es hatten Geburtstag Verena Müller am Mittwoch, Esther Podrasa am Donnerstag, Jennifer Halle gestern und heute hat Jeremy. Mega cool, richtig viele Leute. Ja, einen dicken Applaus. Und ich habe für die einen genialen Vers rausgesucht. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Hey, was ein genialer Zuspruch. Den will ich euch mitgeben, wenn ihr online dabei seid. Hey, für dieses neue Lebensjahr, was vor euch liegt, ihr seid gesegnet von Gott. Dann habe ich einige Ankündigungen für euch. Und zwar haben wir am 20.07. Team Night. Thema ist noch unklar, aber ich lade dich mit dabei zu sein. Wenn du Mitarbeiter bist, wenn du Teil dieser Gemeinde bist und dich dazu zählst, lade ich dich ein, mit dabei zu sein. Es ist ein Dienstagabend und los geht's um 19.30 Uhr. Nächste Woche haben wir Mosaik Family Gottesdienst. Mega cool, wir werden wieder zusammen die Übertragung aus Ulm anschauen. Wir werden die Predigt aus Ulm hören und predigen wird Pastor der FCG Lörrach und der Schatzmeister des BFP, Daniel Dallmann, wird predigen. Cooler Typ, sagen die. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gehört habe, aber ich ermutige dich, dabei zu sein, nächste Woche dich wieder anzumelden und Teil des 9.30 Uhr oder des 11.30 Uhr Gottesdienstes zu sein. Heute startet Sommer der Gemeinschaft so richtig. Wenn du im E-Mail-Verteiler drin bist und die letzten paar Wochen vielleicht auch im Gottesdienst warst, dann wirst du es mitgekriegt haben. Du bist nicht drum rumgekommen. Sommer der Gemeinschaft. Und heute geht's los. Wir sind bei Menas im Garten. Mega, mega cool, dass wir als Church dort grillen dürfen, Gemeinschaft haben dürfen. Hey, und wenn du noch nicht angemeldet bist, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, aus was für einem Grund auch immer, und denkst, ich will trotzdem dabei sein, hey, dann komm auf mich zu nach dem Gottesdienst. Wir klären es kurz ab, ich gebe dir die Adresse und dann kannst du mit dabei sein. Dann die letzte Ankündigung. Hier vorne steht unsere berühmt-berüchtigte Milchkanne. Jetzt wirst du dich wundern, Milchkanne im Gottesdienst, alright. Das ist unser Investment, wenn du sagst, hey, ich fand diesen Gottesdienst gut, ich will was geben, dass ihr hier Kirche bauen könnt. Deine Finanzen machen es möglich, dass wir Kirche bauen dürfen in Pforzheim, hier in der Nordstadt, dass der Indoor-Spielplatz läuft, all die Dinge. Hey, dann will ich dich ermutigen, hier vorne, wenn du rausläufst, einfach was reinzuwerfen, was du vielleicht noch in deinem Geldbeutel hast, um wirklich mit deinem Herz auch zu sagen, hey, ich gebe es Gott ab, ich gebe es dieser Gemeinde. Yes, hier vorne ist der Ausgang und dann darf ich einfach noch für euch kurz beten. Diese Woche segnen, die vor uns liegt. Papa, ich danke dir dafür, dass du, egal was kommt, Herr Jesus, egal ob Höhen oder Tiefen kommen, egal ob Schwierigkeiten auf uns zukommen, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass wir sicher stehen dürfen im Feuer, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht verbrannt werden und du da bist, Papa. Herr Jesus, ich segne die Woche, die vor uns liegt. Ich segne ja jeden Einzelnen, der auf seiner Arbeitsstelle ist, Herr Jesus. Ich segne jeden Einzelnen, der im Studium hängt, der auf die Schule geht, Papa, der ja einfach zu Hause ist, Papa. Ich bete, dass du diese Woche bei uns bist und dass wir dich im Alltag erleben und spüren dürfen. Danke, dass du heute Morgen zu uns geredet hast. Amen. Schön, dass ihr da wart. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Genießt den Sonntag und sei heute Nachmittag dabei. I won't worry at all. I won't